Meine Damen und Herren, es fällt mir unheimlich schwer, dieses volle und faktenreiche Referat zusammenzufassen. Deshalb möchte ich Sie auf drei Punkte hinweisen, die Gisela Notz wichtig sind und wichtig waren. Erstens, sie fordert die Anerkennung frauenspezifischer Asylgründe. Du hast eine ganze Reihe davon aufgeführt. Zweitens, es ist dir wichtig, dass du warnst vor dem Missbrauch feministischer Positionen und Argumentationen für Rassismus und Xenophobie. Das fand ich einen sehr, sehr starken Aspekt deiner Ausführungen. Und das Dritte, was dir wichtig war, ist darauf hinzuweisen, auf diese Politik der Medien und auch der herrschenden Klasse des Divideat Impera, also die einzelnen Bevölkerungsteile gegeneinander aufzubringen. Schlechte Flüchtlinge gegen gute Flüchtlinge, wirtschaftlich nützliche gegen wirtschaftlich weniger nützliche und nutzbare Flüchtlinge. Das sind die drei Punkte, aus denen ich bei dir vor allen Dingen Honig gesaugt habe. Gisela, ich habe zu Beginn zwei Fragen an dich. Du hast gesagt, dass 50% der Flüchtenden im Augenblick weiblich sind und etwa ein Drittel der Asylbewerberinnen weiblich sind. Woher kommt der Eindruck in den Medien, dass im Prinzip nur Männer auf der Flucht sind?
Naja, vielleicht erscheinen die Frauen halt nicht so, aber wenn man sich die Bilder angeschaut hat, auch die ich mitgebracht habe, dann sieht man immer, dass da Frauen mit und ohne Kinder auch sind. Und die Flüchtlingsorganisationen, die eben speziell für Frauen arbeiten, das sind ja auch ziemlich viele und haben sich ziemlich viele zusammengetan. Ich habe nicht gesagt, dass 50% weiblich sind. Ich habe gesagt, also weltweit sind es weit mehr, ich glaube 74%, die auf der Flucht sind. Aber auch in Deutschland sind eben ein Drittel der Asylanträge von Frauen und 50% weiblich sind die unter 16-Jährigen und die über 60-Jährigen. Und dazwischen sind schon diese Männer, aber die sind ja auch nicht allein flottierende Männer. Es gab ja auch große Diskussionen. Das hätte zwar auch gepasst, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr aufgenommen. Große Diskussion, wie das mit dem Nachzug der Familienfrauen dann ist. Und dann muss man auch sehen, dass natürlich viele Frauen auch alleine sind, weil die Männer im Krieg umgekommen sind, in Kriegsgebieten.
Das war meine zweite Frage. Das ist ja nicht die erste Fluchtbewegung, die wir erleben. Wenn wir allein mal die Fluchtbewegung 1944 bis 1947 uns anschauen, wo 14 Millionen Menschen auf der Flucht waren, von denen übrigens 11 Millionen in diesem Westdeutschland integriert worden sind innerhalb von 11 Jahren. Ist das wissenschaftlich aufgearbeitet, also die Rolle der Frauen in dieser Fluchtbewegung? Weißt du das zufällig oder in anderen großen Fluchtbewegungen auf der Erde?
Ja, in Bezug auf die Fluchtbewegung nach 45, da gibt es unterschiedliche Studien dazu, aber da bin ich jetzt also keine Expertin dafür. Es ist nur schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in Anführungszeichen immer ja viele aus der dann geformten Bundesrepublik und der Ex-DDR eben auch Geflüchtete gewesen sind und andererseits, dass viele aus Deutschland auch flüchten mussten, nämlich vor 45 in Länder, wo sie genau auch so eine Probleme hatten. Da habe ich allerdings drüber gearbeitet, weil ich über Exil, Frauen im Exil gearbeitet habe. Die hatten ja auch die Probleme, dass sie kein Englisch konnten, wenn sie nach USA mussten. Das war zum Teil dramatisch bis dahin, dass welche eben gar nicht ausgereist sind deshalb und dann in den KZs eben umgekommen sind. Und dann darauf muss man schon auch hinweisen. Ich habe neulich jemand erzählt, die auch gesagt, ja, geht aber nicht und die können die Kultur nicht. Die konnten dann wenigstens, waren wenigstens westlicher Kultur, die nach 45 gekommen sind. Mein erster Freund war ein Flüchtlingsjunge im Nachbarhaus, wo es damals Zwangsanweisungen gab, dass man, wenn irgendwo Platz gewesen ist, eben einfach Flüchtlinge nehmen musste. Und die wussten auch nicht, wo es hingeht. Und irgendwann war er verschwunden. Und ich war vielleicht 2,5, 3 Jahre alt. Und ich war total traurig und habe noch Bilder, wo wir da zusammen im Garten sitzen. Und ich weiß, dass das lange nachgehalten hat. Also auch diese Unsicherheit eben, kommt jemand wieder oder nicht, die kann man dann schon als Kind auch spüren.
Yeah. Meine Damen und Herren, wer wünscht das Wort? Wer möchte etwas anmerken, ergänzen? Wer hat Fragen an Frau Notz?
Ich wollte noch was sagen zu der Frage, dass, also zu dem Punkt, dass ja in den Medien häufig berichtet wird von den jungen Männern, die so, also von der Behauptung, junge Männer würden einen sehr großen Anteil ausmachen. Die machen schon einen großen Anteil aus, vielleicht weil sie die besseren Bedingungen haben auf der Flucht und dann eher schneller hier ankommen. Aber die Berichterstattung in den Medien gerade, die meinte ich, es wird ja diese Angst geschürt vor der vergewaltigungsgefährdeten blonden deutschen Frau. Und dazu passt der junge Mann dann halt, den man da als potenziellen Täter hinstellen kann. Und deshalb wird dann ja von den vielen jungen Männern geredet.
Ja, das ist meine erste Frage, bezieht sich auch nochmal auf Zahlen, ne? Also wir hatten von Ulrike Krause zu Anfang der Reise schon mal Zahlen gehört, jetzt von dir wieder Zahlen. Hat vielleicht irgendjemand hier im Raum eine Idee, wo man verlässliche Quellen findet für diese Zahlen, die auch ein bisschen stärker differenzieren, nochmal nach Herkunftsländern? Ich kann mir vorstellen, in Syrien ist ja aktuell die Flucht vor dem Militärdienst oder vor Zwangsrekrutierung auch ein geschlechtsspezifischer Fluchtgrund, aber für Männer. Ne? Also dass das eben möglicherweise auch diese Zahlen beeinflusst.
Annette, eine meiner Überlegungen war, weil die Fotos, die ich im Kopf habe, das waren die Fotos an der Mittelmeerküste, dass sich auf die Flucht über das Meer in der Tat weitaus mehr Männer auf die Socken machen und durch die Sahara, aber über die Landwege, dass wahrscheinlich ein gendermäßig ein größerer Ausgleich ist, oder?
Nicht unbedingt. Die kommen auch nicht unbedingt in der Bundesrepublik an. Die bleiben dann schon woanders. Und ich habe jetzt gerade erst einen Artikel gelesen, dass gerade syrische Frauen auch sagen, ich will da bleiben. Und dass man eben auch dazu aufruft, diejenigen, die bleiben wollen, zu unterstützen. Weil die finden ja ganz miese Bedingungen vor.
Aber die Frage war, wo gibt es verlässliche Zahlen?
Das weiß ich nicht. Mhm. Da muss man Ulrike mal recherchieren. Weil es wird ja auch schwierig sein, die verlässlichen Zahlen zu finden, weil ja die meisten noch gar nicht, also viele noch gar nicht registriert sind. Also zumindest, was ich in Berlin sehe, da ist ja die Registrierung, da kommen ja täglich neue. Und da wird es also sehr schwer sein. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit die jetzt geschlechtsspezifisch erfolgt.
Also selbst die Erstregistrierung muss geschlechtsspezifisch erfolgen. Also von den Daten, von den internationalen Daten her, ist UNHCR einfach Nummer eins, weil die sehr oft in den Ländern des globalen Südens bei der Registrierung helfen. Gerade in den Krisenregionen kann man das mittlerweile Tag für Tag online verfolgen, wie sich das verändert. Zu Syrien gibt es eine Datenbank, die online zugänglich ist mit aktuellen Dokumenten. Daneben für Europa spezifisch European Support Officer Isaru, heißt es richtig? Ich habe jetzt nicht den ganzen Titel im Kopf. Da kann man auf der einen Seite Statistiken sehr gut nachvollziehen und dann vom BAMF her. Und das BAMF kann man auch anschreiben, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dann schicken sie einem auch bevor der öffentlichen, es kommt darauf an, mit wem man spricht, aber schicken sie auch vor der Veröffentlichung der aktuellen regelmäßigen Quartalszahlen aktuelle Debatten. Und mit Blick auf die Geschlechterverteilung in Deutschland muss definitiv auf der einen Seite, ja, es kommen etwas mehr Männer als Frauen, aber häufig, gerade wenn sie mit Familien kommen, ist der Mann der Asylantragstellende für die Familie, sodass Frau und Familie in den Hintergrund rutscht, was die Zahlen verfälscht. Und die Medien, da stimme ich vollkommen zu, die Medien machen sehr stark auf Angstmache. Sehr differenziert muss man gucken, welche Zeitung man liest, aber Mainstream ist definitiv so der böse fremde Mann. Und da muss man sehr stark zurückgehen und gucken, was da eigentlich dahinter gesagt wird.
Ganz hin.
Ja, danke. Hier haben wir ja Forschungsprojekte, die sich damit auseinandersetzen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das festgehalten wird.
Hallo. Genau, ich hatte noch eine Anmerkung zur aktuellen Entwicklung, vor allem auf der Balkanroute. Ich war vor 3 Wochen ungefähr bei einem Vortrag in Frankfurt von der Initiative Welcome to Europe, die mit so einem Infobus auf der Balkanroute unterwegs sind. Und die haben aktuell einen sehr starken Anstieg von Frauen und Kindern und auch älteren Menschen davon berichtet. Vor allem dadurch, dass ja jetzt im Herbst so was wie staatliche Transportmittel gab und der Transport staatlich organisiert war und nicht mehr so weite Strecken zu Fuß zurückgelegt werden mussten. Also das macht sehr viel aus, sodass sich ganze Familien zusammen auf den Weg begeben. Und auch der Anstieg auf der Seeroute von der Türkei nach Lesbos zum Beispiel, der Anteil der Frauen stark gestiegen ist. Und dort wurde auch eine These aufgestellt, die ganz interessant war, so zum Thema Grenzsicherung und Gender, dass nämlich im Sommer, als das Dublin-Regime mehr oder weniger ausgesetzt wurde, durch die Migrationsbewegungen, auch der Anteil der Frauen oder die Präsenz der Frauen ein wesentlicher Faktor war, die Grenzen zu öffnen und die Grenzen offen zu halten so lange, weil die Repressionen, das Einschlagen auf Frauen und Kinder einfach nicht so gerechtfertigt werden konnte, medial. Genau.
Danke für den Vortrag. Ich hatte mir bei dem Titel Flucht, Race, Gender tatsächlich, glaube ich, noch mehr Intersektionales irgendwie erhofft. Also das war jetzt so auf jeden Fall ja auch Spannendes zwischendrin, wo jetzt auch mehrfach schon drauf angesprochen wurde. Und aber zu dieser Frage sozusagen, wie sich diese verschiedenen Kategorien und so auch verknüpfen und wieder verschiedene Diskriminierungssachen miteinander verwoben sind und dadurch ja auch noch wirkmächtiger werden, würde ich ganz gerne irgendwie noch ein bisschen mehr diskutieren. Also wir haben ja jetzt vor allen Dingen auf Frauen geguckt und mich würde tatsächlich auch nochmal interessieren, ob es vielleicht auch noch andere Dinge zu berichten gibt, vielleicht auch noch von anderen Menschen hier im Raum, was sozusagen vielleicht ja auch irgendwie andere Gender-Aspekte, also was irgendwie Trans-Menschen oder was vielleicht auch noch andere Diskriminierungskategorien irgendwie, die sich damit überlagern, also ob Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben etc., da vielleicht nochmal anders betroffen sind. Vielleicht kann jemand da was ergänzen oder wir da noch diskutieren?
Du? Ja. Ja, also da kann man schon was dazu sagen. Der Deutsche Schwulen- und Lesbenbund hat auch verschiedene Papiere oder Presseerklärungen gemacht, wo sie auch fordern, dass die besonderen Probleme eben beachtet werden. Da gab es auch neulich eine Podiumsdiskussion, die, wie ich fand, ein bisschen unglücklich ist, weil da genau dann verschiedene Gruppen wieder gegeneinander ausgespielt werden. Und es ging die Diskussion, ob man jetzt so wie man in Exile sagen, zunächst mal als allererstes keine Lager für Frauen, ob man dann eben getrennte Unterkünfte für Trans und Schwule und oder Lesben
fordert. Und da gibt es aber ganz unterschiedliche Positionen dazu. Andere sagen, das ist gerade die Ausgrenzung. Und andere sagen wieder, ja, die haben in ihrem Land so viel erlebt. Jetzt müssen sie hier auch noch Diskriminierungen erfahren. Ich habe da auch keine Position dazu, muss ich sagen. Das müssen die letztendlich selber entscheiden, die betroffenen Gruppen, ob sie da extra Lager haben. Aber dass es da auch Probleme gibt und auch Anmache gibt, der sie eigentlich aus dem Weg gehen wollten, weil es ja auch ein Grund ist zu flüchten, wenn Homosexualität ein strafbarer Tatbestand ist. Das ist sicher auch problematisch. Und Gender heißt ja, man berücksichtigt alle Geschlechter. Ich komme aus der Frauenforschung und bin also leicht geneigt, schon die Position der Frauen, das war vielleicht auch deutlich, in den Mittelpunkt zu rücken. Aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden, auch die unterschiedlichen Auswirkungen. Und was ich auch noch wichtig finde, dass ich eben auch darauf hingewiesen habe, dass das auch oft klassenspezifische Probleme sind. Das sind nicht nur jetzt genderspezifische Probleme, sondern das hat auch mit den Klassen zu tun. Spätestens dann, wenn sie halt in Deutschland dann wieder verteilt werden und genauso oder nochmal doppelt so viele Schwierigkeiten haben, wie die Menschen, die bei uns aus den unteren Klassen kommen, haben. Das habe ich auch darauf hingewiesen, dass sich das nochmal summiert. Und das ist ein großes Problem, wo eigentlich wenig dran gearbeitet wird oder drüber.
Ja, also meine Frage ist, dass bis jetzt haben Sie jetzt schön dargestellt und noch informativ, dass die Gewalt von Frauen und so weiter. Jetzt meine Frage jetzt direkt ist das, was ich auch selber als hier für den Landkreis Mau-Biedenkopf als Übersetzer und so arbeite. Wie ist das jetzt Gewalt von Männern gegenüber Männern? Es gibt zum Beispiel die Männer, die aus den anderen Ländern kommen. Sobald hier sind, dann wechseln sie jetzt ihre Religion. Und wenn sie aus einem islamischen Land und so kommen, zum Beispiel jetzt hier aus dem Iran, und dann hier leben mit dem Araber oder andere Afghaner oder Iraner, gibt es auch, wo Sie jetzt bis jetzt geforscht haben, irgendwelcher Umgang oder wie man jetzt überhaupt damit umgehen kann?
Jetzt mit den unterschiedlichen Ländern oder so,
das nicht gibt. Nein, über Gewalt zwischen Männern, zwischen verschiedenen Ethnien,
also die,
zwischen verschiedenen
Nationen. Ja, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber, aber es war ja deutlich, als die in Ungarn an der Grenze alle warteten, dass bestimmte Gruppen schon bevorzugt oder zumindest deutlich wurde, dass die vielleicht in Anführungszeichen die Flüchtlinge sind, die man am besten brauchen kann. Und als dann gefragt wurde, hab's aus der Zeitung, weil ich nicht Fernseher, aber im Fernsehen muss es auch gekommen sein, dass alle sich dann als Syrer ausgegeben haben. Wenn ich da gestanden wäre, hätte ich das auch gemacht, weil klar war, dass die irgendwie bevorzugt behandelt worden sind. Das war ja auch die Klausel, dass das Dublin III für die Syrer nicht gelten sollte. Da werden auch unterschiedliche Ethnien gegeneinander ausgespielt und es geht überhaupt nicht.
Zu den Syrern war es tatsächlich jetzt, hier kommen die ersten Studien raus, in denen gesagt wird, dass die, die sich als Syrer ausgeben, trotz gefälschter Pässe tatsächlich Syrer und Syrerinnen sind. Mit der Geschlechterdebatte. Wir haben zu Beginn des Flüchtlingsregimes, noch in den 50er Jahren, haben wir von der Geschlechterblindheit auf einem Auge gesprochen, insofern, als dass der Fokus auf junge, politisch aktive, verfolgte Männer lag. Die Frauen und geschlechterspezifische Fluchtgründe waren quasi nicht asylrelevant. Jetzt im Laufe der Zeit, seit den 90er Jahren, werden die Frauen als besonders vulnerabel angesehen und besonders schutzbedürftig, mittlerweile besonders förderungsbedürftig, sodass wir auf dem anderen Auge irgendwie blind geworden sind, indem der ein starker Fokus, möchte gern geschlechtersensibler Fokus auf Frauen basiert. In der Wissenschaft wie auch in der Praxis wird genau das, was Sie angesprochen haben, nach
wie vor weitgehend vernachlässigt. Gewalt gegen Männer, von Frauen, Männer verübt, von Frauen verübt, genauso wie von Männern verübt, existiert quasi noch nicht, weil das nicht in unsere Vorstellung passt. In der weitgehenden Vorstellung sind Frauen die Opfer und Männer die Täter. Dass Männer auch Opfer sein können und Männer, ne, dass das deutlich komplexer ist, wird jetzt erst langsam durch die ersten Studien aufgebrochen, sodass da Wissenschaft wie Praxis wahnsinnig hinterherhängt, weltweit leider.
Meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, dass wir am Zentrum für Konfliktforschung unter den 7 Zentren, die es in Deutschland mittlerweile gibt, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das ist die Sozialpsychologie, die enorm starke Stellung der Sozialpsychologie in unserem Curriculum, in unseren beiden Mastern und in unserem Nebenfachstudium. Und in der nächsten Sitzung am 18. Januar, also in fünf Wochen wird Professor Dr. Ulrich Wagner, und das ist unser Sozialpsychologe, Sie werden ihn aus den letzten Wochen, aus den Medien, selbst aus der oberhessischen Pravda kennen. Ulrich Wagner wird sprechen zur Frage Akzeptanz und Ablehnung von Flüchtlingen in Politik und Psyche.